Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
Eine Woche lang vor allem erfreulich grüne Themen auf Südtirol 1. Die Green Week, die hat mittlerweile seit einigen Jahren Tradition bei uns.
Ja, und dieses Jahr zum Abschluss haben wir uns wieder einen passenden Gast ins Sonntagsfrühstück eingeladen. Den Chefklimaforscher an der Eurek in Bozen, Marc Zebisch.
Spannender, wirklich sehr spannender Sonntagsgast, der sagt, dass folgende Frage eigentlich eine Fangfrage ist. Wie kann jeder von uns den Klimawandel aufhalten? Wie er das meint, das hören wir bei dir, Daniel.
Und auch von der Tatsache, dass der Klimawandel viel schneller voranschreitet, als wir alle denken. Und wir lernen Zebisch, der mittlerweile seit über 20 Jahren in Südtirol lebt, auch privat kennen.
Feuer und Flamme mit Marc Zebisch, jetzt bei uns.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
Guten Morgen.
Hallo. Wenn man sich jeden Tag damit beschäftigt, wie Sie, kann man da Wörter wie Erderwärmung, Klimakrise, kann man die überhaupt noch hören?
Ja, hören kann man sie schon, aber man muss schon ehrlich sagen, dass es auch manchmal frustrierend ist, dass man die ganze Zeit sich mit so einem schwierigen Thema oder kritischen Thema oder vielleicht auch ein bisschen, ein Thema beschäftigt, was nicht so viel Hoffnung macht. Also es ist schon manchmal auch frustrierend, muss man schon auch zugeben.
Was ist aber das Faszinierende für Sie an diesem Job?
Also faszinierend ist erstmal natürlich wissenschaftliches Klima, was faszinierend ist, weil es ein chaotisches System ist, wo man wirklich erst nach und nach Dinge versteht, wie sich Strömungsmuster verändern. Dann ist es wirklich faszinierend, weil es so komplex ist. Also es deckt Naturwissenschaften ab wie Klima, aber eben auch Gesellschaftswissenschaften, weil es geht ja letztendlich um die Auswirkungen auf die Gesellschaft, also nicht nur auf Land- und Forstwirtschaft, sondern auch auf Tourismus oder Energieerzeugung. Also es ist ein unheimlich komplexes Thema und insofern ist es erstmal spannend. Und was schon auch spannend ist, dass vor 20 Jahren, als ich das in Potsdam am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung betrieben habe, da war das ja ein Thema, das war irgendwie bekannt, aber es haben sich nicht viele Leute darüber ernsthaft Gedanken gemacht. Vor allem ist nichts passiert. Also es gab keine Veränderungen. Und jetzt hat man einfach schon in den letzten 5 Jahren, würde ich sagen, ganz viele gesellschaftliche Veränderungen gesehen, Veränderungen auf der Gesetzesebene. Also da tut sich was. Mhm. Das ist natürlich spannend zu sehen.
Sie haben es gerade eben gesagt, Sie beschäftigen sich vor allem mit den Folgen des Klimawandels, vor allem in Berggebieten jetzt bei uns im Land. Früher war das immer eben, wie Sie gesagt haben, mehr eine Annahme, kann man das so sagen? Und jetzt sind wir wirklich mittendrin.
Ja, das ist auch spannend zu sehen, wenn man so will, weil, wenn wir in die Zukunft geschaut haben, hatten wir schon immer Computermodelle, die ausgerechnet haben, wie sich die Temperaturen, Niederschläge und so weiter in den nächsten 30, 50 bis 100 Jahren entwickeln könnten. Und die sind schon relativ verlässlich. Also wir hatten jetzt nicht nur, das waren nicht nur Hypothesen, sagen wir mal so. Und man hat die Erwärmung auch schon gesehen, die sieht man schon lang. Die sieht man eigentlich schon, also spätestens seit den 60er, 70er sieht man diese Erwärmung. Ja. Aber die komplexeren Folgen, also was passiert denn, wenn mal ein Starkregenereignis runterkommt, das hat man eben leider, muss man sagen, in den letzten 5 Jahren ganz besonders gesehen. Also wir müssen nur an die große Dürre 2022 denken oder jetzt zum Beispiel die Starkregenereignisse in Slowenien letztes Jahr, wo ein Drittel der Landesfläche überflutet war. Mhm. Oder in Südtirol der Borkenkäfer, der letztendlich eine Folge von dem Sturm Weiher, von der Dürre ist, von ein paar Schneebruchereignissen und eben jetzt diese schon vorgeschädigten Bäume betrifft. Also wir sehen das jetzt und zwar nicht nur, dass es wärmer wird, das ist eigentlich banal, sondern wir sehen eben vor allem auch die Folgen. Und wie eine Folge die nächste verursacht. Also, und das macht es für uns insofern spannend von der Forschung, weil wir jetzt diese Dominoeffekte tatsächlich in der Realität studieren können. Und das passieren eben Dinge, die komplexer sind, als was man sich hat ausmalen können. Das ist vielleicht auch interessant. Also, dass irgendwann mal Südtirol so stark vom Borkenkäfer betroffen sein wird und dass es dann zum Beispiel auch die Schutzfunktion des Waldes reduziert und damit wieder Lawinen, Rutschungen und so weiter befördert, das hätten wir uns nicht vorher gedacht.
Das sind so typische Themen, mit denen Sie sich auseinandersetzen, logischerweise. Aber wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus?
Ja gut, der Arbeitstag, muss man sagen, ich bin ja nicht nur Forscher, sondern ich leite ein Center an der Eurek. Das heißt, ehrlich gesagt, tatsächlich ganz viel E-Mail, ganz viel Projekte anbahnen, in Projekten mitmachen, internationale Partner treffen, weil vielleicht muss man dazu sagen, also wir arbeiten Nicht nur in Südtirol. Oft ist für uns Südtirol nur eine Fallstudie, sondern wir arbeiten eigentlich international, auch auf europäischer Ebene. Ja, und da ist wirklich ganz viel, ganz normales Management, wenn man so will.
Aber auch viele Interviews geben wir heute hier.
Interviews geben auch. Das gehört auch dazu, weil das einfach, glaube ich, heutzutage wichtig ist, dass Forschung nicht einfach nur im Elfenbeinturm verschlossen bleibt, sondern dass man die Ergebnisse auch mitteilt.
Den Klimawandel bekommen wir immer mehr zu spüren, wenn wir nur an die ganzen Wetterphänomene denken. Sturm Weiher, Borkenkäfer, dann die langen Trockenphasen bei uns im Land. Jetzt war es ja vor allem im April sehr, sehr wechselhaft, dann auch noch Anfang Mai. Das ist dann aber eher normal, so wie es war, oder?
Jetzt. Genau, also ich meine, wie soll ich sagen, man unterscheidet ja zwischen Wetter und Klima. Ja. Und Wetter gibt es natürlich immer. Wetter heißt einfach, dass es mal heiß, mal kalt ist, mal feucht, mal trocken und auch, dass Jahre unterschiedlich verlaufen. Also das ist völlig normal. Was dieses Jahr zum Beispiel besonders war, waren diese ganz hohen Temperaturen schon im Februar, wo wir Temperaturrekorde hatten von, ich glaube, 29 Grad im Finchgau. Ja. Das ist dann nicht mehr normal. Also ganz einfach, wenn Rekorde gebrochen werden, kann man sagen, das ist nicht normal. Wenn das Wetter stark schwankt, dann gehört das wirklich zum ganz normalen Wetter- und Klimageschehen dazu. Mhm.
Sie machen seit 20 Jahren diesen Job. Damals, wann hatten Sie eigentlich damit gerechnet oder wann haben Ihnen die Modelle gezeigt, dass das so kommen wird, also die ganzen Wetterextreme? Ist das wirklich dann so eingetroffen, wie Sie es damals gesehen haben?
Na, ich würde sagen, es ist vielleicht interessant, dass Klimamodelle gibt es eigentlich schon seit den 70er Jahren. Okay. Die wurden interessanterweise von der Ölindustrie in Amerika in Auftrag gegeben und die haben in den 70er Jahren eigentlich schon die Temperaturentwicklung vorhergesagt. Mhm. Also das weiß man eigentlich schon sehr lang. Es wurde auch dem Senat in Amerika damals mitgeteilt. Da hat sich gar nicht so viel getan. Was eben interessanter ist, ist, glaube ich, wie Sie es angesprochen haben, sind die Extreme. Also zum Beispiel ein Gewitter kommt in Klimamodellen nicht wirklich vor. Und ob jetzt Gewitterereignisse wirklich stärker werden oder nicht, das kann man dann oft erst in der Realität sehen oder in wirklich ganz modernen, hochauflösenderen Modellen. Also ich glaube, es hat sich viel getan auf dieser Extremwetterereignisebene im lokalen Maßstab, aber vor allem, was die Folgen angeht. Ich glaube, das ist eigentlich neu. Also, dass man wirklich erst jetzt versteht, Klimawandel hat Folgen, nicht nur direkte Folgen auf Wasserhaushalt oder auf die Waldgesundheit zum Beispiel, sondern dann indirekt auch auf die Wirtschaft. Also ein Sturm Weiher hat dann Folgen für die Holzwirtschaft logischerweise, auf die Holzpreise und so weiter. Oder auch ein Ereignis irgendwo anders in der Welt kann auch Folgen für uns haben. Also müssen wir an Klimamigranten denken, aber auch wenn es zum Beispiel Ernteausfälle in Brasilien gibt, in der Sojaproduktion, kann sich das auf den Kraftfutterpreis hier in Südtirol auswirken. Und dann wird die Milch teurer oder Milchproduktion teurer. Also solche Verkettungen. Das ist, glaube ich, das, womit man sich wirklich in den letzten 5 Jahren verstärkt beschäftigt hat.
Haben wir jetzt allerdings nicht das Problem, dass in Zeiten wie diesen, sprich Gaza, Ukraine, das Thema nicht mehr so sehr im Vordergrund ist?
Das ist leider so und ich möchte natürlich nicht in den Wettbewerb mit anderen Krisen treten, aber man sieht es schon an Umfragen, wenn man hört, welches Thema liegt den Leuten am Herzen, dann war vor Ukraine und Gaza war der Klimawandel ganz oben dran. Mhm. Jetzt ist der schon wieder ein bisschen nach hinten gerückt. Jetzt geht es wirklich um Sicherheit, auch tatsächlich innere Sicherheit im Sinn von die Migrationsthematik, die jetzt hochgespielt ist. Und das ist natürlich schade, weil der Klimawandel wartet eben nicht. Also es ist nicht so, wie wenn man sich jetzt denkt, ich müsste mal den Keller aufräumen und wenn ich es nicht mache, dann passiert auch nichts, sondern jeden Moment, den wir nichts machen, produzieren wir ja weiter Treibhausgase, das akkumuliert sich alles und die Erwärmung ist dann eben, schreitet noch schneller vorwärts und wir können noch weniger tun. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Das ist kein Luxusproblem ist, das wartet und irgendwann können wir uns dem widmen, sondern jede Minute, die wir nichts tun, verschlimmert sich das Problem.
Eine Frage, mit der sich viele von uns beschäftigen, ist, was kann ich tun? Wie kann ich mich für die Umwelt einsetzen? Sie sagen, das sei fast schon eine Fangfrage. Wie meinen Sie das?
Ja, das ist ein bisschen eine Fangfrage, weil es natürlich suggeriert, dass es vor allem am Einzelnen liegt. Also, dass wenn wir alle weniger fliegen, weniger Fleisch essen und all die Dinge, die man weiß, dass wir dann das Problem in den Griff kriegen. Und das stimmt zum Teil. Also, das heißt ja nicht, dass man das nicht machen sollte. Aber die großen Hebel liegen halt zum einen bei der Politik selber. Also, nehmen wir mal das Fliegen als Beispiel. Wenn Fliegen einfach viel teurer wäre und Bahnfahren viel billiger und das wäre eigentlich auch gerecht im Sinn von Kosten, dann würden auch Leute, die sich nicht überlegen, was kann ich eigentlich tun, die würden mehr Bahn fahren und weniger fliegen. Also wir müssen eigentlich dahin kommen, dass auch Leute, die sich gar keine Gedanken um die Umwelt oder das Klima machen, das Richtige tun. Und das sind dann oft eben Hebel, die mehr bei der Politik liegen, die auch bei Unternehmen liegen. Mhm. Und da gibt es einen ganzen großen Bereich dazwischen. Und trotzdem kann der Einzelne was tun, aber eben nicht nur an seinem eigenen Verhalten. Also natürlich, die Sachen sind bekannt, eben weniger fliegen, weniger Autofahren, mehr öffentlicher Nahverkehr, weniger Fleisch, sondern man kann sich eben auch engagieren. Und zwar einfach in seinem ganz normalen Umfeld. Also zum Beispiel, wenn man Lehrer an der Schule ist, zu schauen, wie können wir die Schule klimaneutral kriegen. Wenn ich in dem Betrieb bin, mich dort zu organisieren, bei einem Verband mitzumachen. Und das muss ja nicht nur Fridays for Future sein. Auch zum Beispiel Verbände wie der Alpenverein setzen sich wirklich ganz stark für Klimaschutz ein. Und ich glaube, das ist wichtig, weil die Politik ja nur reagiert, wenn die Bürger auch der Politik den Auftrag geben, was zu tun. Und im Moment sind Politiker oft in der Position, dass sie sagen, ja, wir würden ja gern, aber die Bürger machen nicht mit. Und die Bürger sagen, ja, wir würden ja gern, aber die da oben müssen was machen. Und eigentlich muss man sich wirklich in der Mitte treffen und die Bürger müssen der Politik das Mandat geben. Also sprich, ihre Stimme erheben. Das heißt jetzt nicht nur auf die Straße gehen, sondern eben wirklich auch in Verbänden, im Gemeinderat oder wo auch immer man sich engagieren kann, dieses Thema einbringen. Und das passiert, das erlebe ich auch, das macht dann auch ein bisschen optimistisch. Und ich glaube, das wäre der, wie soll ich sagen, das wäre eigentlich der Schlüssel, dass man nicht sagt, es gibt den Einzelnen und der kann nur im Kleinen sein Verhalten ändern und dann gibt es die Politik, die hat die großen Hebel, sondern auch alles, was dazwischen steht, eben mitdenken.
Es geht also hier vor allem ums Miteinander, dann alleine ist man da zu schwach unterm Strich.
Ja, ums Miteinander und wirklich der Politik den Auftrag geben. Also wenn unser Landeshauptmann sagt, er braucht das Mandat der Leute, dann kann er auch Dinge umsetzen, aber es kann ja nicht ein Politiker etwas tun, wo er die Bevölkerung dagegen hat.
Aber dieses, jetzt ganz konkret, dieses Umweltbewusstsein, ist das mittlerweile hier bei uns in Südtirol angekommen? Wie erleben Sie das?
Na, ich würde sagen, es ist erstmal schon immer da gewesen, weil wir einfach eine ländliche Region sind. Ich komme ursprünglich aus Deutschland, wie gehört, bin aber schon 18 Jahre oder 19 Jahre jetzt hier. Und einfach durch diesen, also durch die tolle Naturlandschaft, durch den Bezug über die Landwirtschaft zu Dingen wie Klima und Wetter. Also ein Landwirt hat sicher ein ganz großes Verständnis von Klima und Wetter und spürt auch die Klimaveränderungen viel deutlicher. Ist, glaube ich, generell ein Umweltbewusstsein da. Und wir wissen auch, dass das ein Schatz ist in Südtirol, die Natur und die Umwelt, die wir haben, die wir schützen müssen. Also ich glaube, das ist erstmal schon mal da. Natürlich ist es wie bei jedem, einerseits weiß man es und dann ist man doch verlockt, in den nächsten Urlaub wieder zu fliegen, weil es so ein schönes Angebot gibt mit dem Flieger direkt nach Sizilien oder vielleicht sogar Mauritius oder wo auch immer hin. Also Bewusstsein ist das eine, das andere ist, wie weit man in der Lage ist, das dann auch in Handeln umzusetzen.
Zebisch ist ja zugroßter. Sie kommen ja eigentlich aus Memmingen. Warum Südtirol?
Meine Eltern, oder ich bin in Memmingen groß geworden, im Allgäu, was jetzt nicht so weit weg ist von hier und auch also Voralpenland und Dialekt und so weiter. Also jetzt nicht so weit weg von Südtirol kulturell, aber studiert und lange gelebt habe ich in Potsdam, was wirklich dann kulturell und landschaftlich ganz anders ist. Nee, und einerseits hat es mich wirklich wieder in die Berge gezogen, muss ich schon sagen. Und ich weiß noch, wie das war. Ich war wir waren als Familie 12 Jahre in Potsdam und ich habe eine Stellenausschreibung an der Eurag gesehen. In Deutschland hat es geschneeregnet, hier in Südtirol hat im Januar die Sonne geschienen, die Berge waren verschneit. Und da habe ich mir gedacht, na, da muss ich auf jeden Fall hin. Also es ist schon wirklich ganz viel das Land, was mich angezogen hat. Und das hat sich eigentlich auch bestätigt. Also das ist einfach eine tolle Gegend hier. Und jetzt nicht nur landschaftlich, sondern wie gesagt, ich finde es wirklich auch kulturell interessant, wie hier noch die Bereitschaft ist zum Zusammenhalt. Also, dass man eher schaut, wie kriegt man das zusammen hin, wenn es irgendein Problem gibt. Auch nicht immer, aber noch eher als in Deutschland, wo mittlerweile schon eher jeder auf jeden einklopft. Und eben wirklich dieser Bezug zur Natur und dass viele Leute sich auch noch erinnern, wie es vielleicht vor 50 Jahren war, als alles noch nicht so aufwendig war und als wir eben noch kleinere, also enger gewohnt haben, weniger Emissionen hatten, kein Auto, wo man noch Sachen zu Fuß gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch ein Wissen, was sogar hilft, zu sagen, okay, es muss nicht immer alles XXL sein, so von der Dimension her. Während man natürlich in Deutschland ist man einfach schon längst in der Industrie- und Konsumgesellschaft voll angekommen. Wo es vielen Leuten einfach schwerfällt oder auch sogar von den Jobs, das oft gar nicht möglich ist, jetzt wieder so ein naturnahes Leben zu führen in dem Sinn. Also,
mit was haben Sie sich am Anfang bei uns im Land vielleicht schwer getan?
Also mal nicht mit dem Dialekt, falls man das jetzt vermutet, weil ich das vom Allgäuerischen
ja, eben.
Das gut verstanden habe. Das ist eigentlich nicht das Problem. Na, vielleicht eher sogar so ein bisschen, dass, also die Südtiroler sind zwar offen, aber gleichzeitig haben sie natürlich ihr Familiennetzwerk. Also wenn man am Wochenende was macht, dann oft mit dem Cousin und mit dem Schwager und sonst was. Und das ist jetzt nicht so wie in Deutschland, wenn man in eine neue Stadt kommt, wo ganz viele auch neu sind, wo man immer irgendwie Leute kennenlernt. Also ein bisschen schon diese...
Also mir sei mir.
Ja, aber ohne ausgrenzen zu sein, nicht absichtlich, aber halt einfach so, das ist so sein Ding. Und ehrlich gesagt, am Anfang auch ein bisschen, dass jetzt so, wie soll ich sagen, also Meinungsvielfalt ist jetzt auch nicht gerade eine Stärke von Südtirol gewesen. Das hat sich eh schon ein bisschen geändert. Also Südtirol ist schon bunter geworden. Mittlerweile finde ich das, wie gesagt, im Vergleich zu Deutschland eher sogar gut, dass man zumindest zu vielen Themen erstmal noch bereit ist zu sagen, wie gehen wir es zusammen an, während in Deutschland sofort gegensätzliche Positionen klar gemacht werden und man da eher sofort in so einem Konflikt und Aufregung ist. Also das gefällt mir gut, hat mir am Anfang eher, wie soll ich sagen, war jetzt nicht meine Utopie von einer tollen Gesellschaft, wo es so wenig Meinungsvielfalt gibt.
Ja. Wie leben Sie jetzt aber privat? Sie sind zum Beispiel mit dem Fahrrad heute zu uns hier ins Funkhaus gekommen. Auch sonst leben Sie sehr umweltbewusst oder?
Ja, soweit man es halt kann. Also wir sind jetzt vor kurzem nach Chinesien gezogen, also aufs Land, was wirklich wunderschön ist. Also auch ein bisschen, weil wir eben da eine Wohnung gekauft haben und Chinesien einfach 1000 Meter oder 800 Meter oberhalb vom Bozen liegt und es im Sommer tatsächlich nicht so heiß ist. Ja. Das spielt schon eine Rolle. Nee, also ehrlich gesagt ganz, da sind wir wirklich ganz herzlich willkommen geheißen worden und wirklich in die Gemeinschaft schon so ein bisschen integriert, sofern man das halt in den paar Monaten werden kann. Also sehr schön. Und ansonsten eben, das ist ein bisschen dann diese Luxusdiskussion. Jetzt haben wir eine Wohnung gekauft, das heißt, die ist Klimahaus B. Davor haben wir zur Miete gewohnt mit Ölheizung und so weiter. Das ist vielleicht ganz interessant, wo man, also diese Diskussion, kann man sich Umweltschutz eigentlich leisten?
Ja, eben.
Und wo man natürlich sieht, sobald man Geld in die Hand nimmt, kann man Solarzellen aufs Dach bauen, sich ein E-Auto kaufen, solche Sachen machen. Wenn man jetzt zur Miete wohnt, dann ist halt die Ölheizung im Keller und die kann man auch nicht rausreißen. Mhm. Also das ist vielleicht ganz interessant. Also insofern lebe ich jetzt nach dem Umzug wahrscheinlich klimafreundlicher als vorher, obwohl wir jetzt Besitz haben und vorher nur zur Miete gewohnt haben, was viel bescheidener war.
Wir haben in den letzten Minuten den Klimaforscher Marc Zebisch auch privat besser kennengelernt. Jetzt wissen wir alle, dass Sie Klimaforscher sind. War dieses Interesse schon als Kind da? Hat sich das schon relativ früh abgezeichnet oder kam das dann irgendwann?
Na gut, Klima direkt war jetzt in meiner Kindheit so noch kein Thema, aber Umwelt schon eigentlich. Also ich weiß noch, als kleiner Junge wollte ich immer Ameisenforscher werden. Das so spannend fand einfach, wie die da aus den Löchern rauskommen und sich gegenseitig bekämpfen und sowas. Ja. Und ich meine dann... bin ich natürlich in der Zeit in Deutschland aufgewachsen, muss man sagen, wo die Umweltbewegung halt auch stark war. Also da gab es den sauren Regen, vor allem im Alpenraum, also wo wirklich Bergwälder kaputt gegangen sind aufgrund der Schwefeldioxidbelastung. Dann war ich auch als Jugendlicher in dem Sinn schon engagiert im Bund für Naturschutz und habe dann eben auch Geoökologie studiert, das ist also ein Ökologiestudium. Und die Klimasache kam dann eigentlich eher dadurch, dass ich halt in Potsdam studiert habe und in Potsdam dieses renommierte Institut ist, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Und ich da dann relativ schnell Diplomarbeit oder dann Doktorarbeit auch schreiben konnte. Und so bin ich dann eigentlich zu dem Klimathema gekommen.
Wenn wir jetzt über Ihre Arbeit sprechen, welches Thema oder was daran gefällt Ihnen weniger gut? Was machen Sie nicht so gern?
Tja, also weniger gut ist, dass eben Forschung einfach auch ganz viel Management und Bürokratie bedeutet. Also wir arbeiten ja hauptsächlich in extern finanzierten Projekten. Das heißt, die müssen wir einwerben, genau wie Architekten oder sowas auch. Das heißt, wir müssen Projektanträge schreiben, die kommen dann vielleicht nicht durch. Wenn sie dann durchkommen, dann muss man Berichte schreiben, Finanzen, Buchhaltung. Also einfach die ganz normalen Management- und Administrationsaufgaben, die jeder andere auch so hat. Und das nimmt einfach einen großen Teil. ein, das muss man einfach sagen. Und das, wenn das weniger wäre, wäre ich nicht böse drum.
Haben Sie aber ein relativ großes Team? Wir können uns das gar nicht vorstellen, oder wie groß ist Ihr Team?
Ja, nee, doch, also direkt in meinem Center, oder in, ist ja nicht mein Center, in dem Center, das ich leiten darf, arbeiten jetzt ungefähr 25 Leute.
Oh, immerhin.
Und wir sind aber eigentlich ein Center, was eben andere Institute zusammenbringt, und insgesamt sind da vielleicht so 40 Leute involviert.
Und das reicht, sagen Sie, da sind Sie zufrieden oder bräuchten Sie mehr?
Ja. Nee, also sagen wir mal, vom Aufwand her reicht das natürlich. Was schon auch wiederum interessant ist, dass, weil eben die Klimafolgen so viele Bereiche betreffen, also wenn man sich einfach nur vorstellt, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus, Energie, Wasser, soziale Gerechtigkeit und so weiter, braucht man schon sehr viel verschiedene Expertise. Und die müsste im Idealfall auch noch lokal sein. Also man müsste eigentlich auch die Südtiroler Verhältnisse gut kennen. Und insofern ist es schon eine Aufgabe, Klimafolgen, die ein großes Team braucht, weil man einfach viele verschiedene Disziplinen zusammenbringen muss.
Ja, wer sind jetzt die größten Umweltverschmutzer? 80% macht das Verbrennen fossiler Brennstoffe aus, immer noch, gell?
Eben 80% kommen global gesehen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe, das heißt Öl, Kohle, Gas. Und die werden im Verkehr verbrannt, die werden zum Heizen verbrannt, aber auch in industriellen Prozessen. Und so staffelt sich das dann eigentlich auch. Also der Hauptverursacher von Treibhausgasemissionen in Südtirol ist der Verkehr, nicht die Landwirtschaft mit 44%. Dann kommt eigentlich Heizen und Landwirtschaft so gleich auf ungefähr. Erst Heizen, dann Landwirtschaft so mit 20%, Landwirtschaft so mit 17-18% und dann kommen industrielle Prozesse dazu. Also das ist so, so ein bisschen die Verteilung. Also Landwirtschaft ist sicher nicht die Nummer eins und die Emissionen in der Landwirtschaft funktionieren auch ein bisschen anders. Also da ist es weniger die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, also nicht der Traktor, der die Emissionen macht, sondern es ist mehr das Methan, was halt bei der Viehhaltung entsteht. Und weil wir halt in Südtirol mit der Milchwirtschaft eine viehintensive Landwirtschaft haben, haben wir da entsprechend im Vergleich auch einen höheren Anteil.
Jetzt kennen wir hier in Europa, besonders in Europa, diesen einen Weg. Klimaneutral 2050, in Südtirol sogar 2040. Wenn wir aber nach China schauen, Amerika meinetwegen auch, dann haben wir oft das Gefühl, du, wir sind da ganz schön alleine unterwegs, so grundsätzlich. Ist das nicht das Hauptproblem auch?
Na, sagen wir mal so, also erstmal gibt es zu Klimaneutralität keine Alternative. Also da sind wir ein bisschen wieder dabei, dass das ist kein Luxusproblem, sondern die Klimaneutralität bis 2050 beruht auf den Berechnungen, dass, wenn wir nicht bis 2050 oder eigentlich jetzt schon 2040 klimaneutral werden, dann werden die Temperaturen deutlich über 1,5 Grad steigen. Ja. Und das ist eigentlich die Grenze, die man sich im Pariser Klimaabkommen 2015 verpflichtend gesetzt hat. Also insofern kommt diese Zahl, ist nicht wie, ich will jetzt 10 Kilo abnehmen, das ist aber unrealistisch, sondern die bezieht sich eigentlich auf einen Beschluss, UN-Beschluss, und die Berechnung, wie man den umsetzen kann. Mhm. Also das vielleicht mal als Erste. Also es ist sehr ambitioniert und vielleicht auch nicht schaffbar, muss man auch sagen, vor allem global nicht, aber es ist trotzdem notwendig, das muss man mal so sagen. Und dann ist es so, natürlich hat China und die USA haben ihren eigenen Weg, aber zum Beispiel bei den USA muss man sagen, die gehen den Weg halt anders. Ehrlich gesagt war bei vielen Umweltschutzthemen waren die USA vorne dran. Also man muss nur an den Katalysator zum Beispiel denken. Da hat sich in Europa die Autoindustrie noch gesagt, ja, das ist technisch nicht möglich. Und in USA haben dieselben Firmen den schon eingebaut in Kalifornien. Ja, ja. Und Kalifornien zum Beispiel ist ganz vorne dran mit erneuerbaren Energien, Wind, Solarenergie. Also die gehen ein bisschen einen anderen Weg, vielleicht nicht so bürokratisch wie wir. Aber es haben sich durchaus auch US-Bundesstaaten, nicht Amerika als Ganzes, zu Klimaneutralität bis 2050 oder auch schon vorher verpflichtet. Also da passiert schon was. China will sich natürlich nichts reinreden lassen. Das ist in China die Hauptsache. Ich glaube, China ist sich ziemlich bewusst, dass sie vom Klimawandel besonders betroffen sind. Es ist einfach ein bisschen südlicher als wir oder hat eine größere Ausdehnung. Wir haben natürlich ganz viel Landwirtschaft noch. Die haben diese riesigen Flüsse. Also China wird sich auch nicht ins eigene Fleisch schneiden, sagen wir mal so, weil sie eben wissen und auch gute Wissenschaftler haben, dass, wenn sie nicht die Emissionen runterfahren, dass sie massive Probleme kriegen, und zwar stärker als wir hier in Europa. Drum haben die auch ihre eigene Politik, und in China gibt es Musterstädte, die sind schon klimaneutral, die neu gebaut worden sind. China hat die größte Quote an E-Autos weltweit zum Beispiel. Also darf man nicht denken, dass die nichts tun.
Gehen wir wieder zurück nach Südtirol. Wie stehen wir im Vergleich zu anderen Regionen da?
Also von dem Niveau, von dem wir starten, stehen wir erstmal relativ gut da, einfach weil wir direkt in Südtirol gar nicht so viel große Emissionsquellen haben. Also wir haben den Verkehr, Heizen, Landwirtschaft, aber wir haben zum Beispiel keine Industrie oder zumindest keine emissionsintensive Industrie. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wo ich eben studiert und gearbeitet habe in Brandenburg, die sind mit dem Braunkohlestrom groß geworden in der Lausitz. Die haben natürlich ganz andere Probleme, ihre Emissionen runterzubringen. Also insofern ist das Niveau, von dem wir starten, gut. Jetzt von der Entwicklung ist es so, dass also trotz Klima, Plänen, ich meine jetzt nicht den aktuellen, sondern auch die vorherigen, hat sich an den Emissionen ehrlich gesagt nicht viel getan. Also der einzige Sektor, in dem Südtirol wirklich geschafft hat, die Emissionen zu drücken, ist der Gebäudesektor, also Heizen.
Okay.
Einfach über die Klimahaus-Klassifizierung und die Verpflichtung, eben beim Neubau Klimahausstandards einzuhalten, hat man da viel erreicht. Im Verkehr sind die Emissionen zum Teil eher sogar leicht gestiegen. In der Landwirtschaft sind sie stabil geblieben. Also wir sind sicher noch nicht auf dem richtigen Weg.
Wir haben vorhin über Landwirtschaft gesprochen. Wie ist es mit dem Tourismus bei uns in Südtirol? Wie kann der, vor allem schauen wir in Zukunft, wie kann der noch umweltbewusster sein? Ich glaube, da haben wir einiges zu tun auch.
Ja, also Tourismus ist natürlich ein wichtiger Sektor für Südtirol.
So groß vor allem, gell?
Fangen wir erstmal so damit an. Wenn wir jetzt wiederum nur aus Klimawandelsicht erstmal schauen, muss man erstmal sagen, man kann das nicht genau beziffern, weil der Tourismus nicht extra erhoben wird. Also die Hauptemissionsquelle im Tourismus ist sicher der Verkehr. Und eigentlich auch der Verkehr, der gar nicht unbedingt in Südtirol entsteht, sondern die Leute reisen ja an mit dem Auto. Also das heißt, die fahren 500, 800 Kilometer mit dem Auto. Oder wenn man den internationalen Gast, wie man so schön sagt, den noch mehr umgarnen will, der kommt auch mit dem Flieger und der landet dann in Mailand. Das heißt, die Emissionen werden erstmal Südtirol gar nicht angerechnet, entstehen aber trotzdem. Und das ist einfach nicht beziffert. Also da hat man keine Zahlen. Aber was man sicher weiß im Tourismus allgemein, nicht jetzt speziell für Südtirol, dass eben die Anreise ist eigentlich der Hauptemissionsfaktor. Also da könnte man viel tun, weil man kommt nach Südtirol ja eigentlich auch ganz gut mit der Bahn und das könnte man fördern, indem vielleicht die Hotels da auch Begünstigungen aussprechen oder das Land das unterstützt, wenn man mit dem Zug anreist. Jetzt vom Verkehr in Südtirol, glaube ich, da gehen die Zahlen ein bisschen auseinander, aber je nach Saison macht es so ungefähr ein Drittel des Verkehrs aus. Also spielt schon eine Rolle. Gut, die Hotels sind oft neu gebaut, aber haben natürlich dann große Wellnessanlagen, die energieintensiv sind, also da energieintensiv und wasserintensiv, also je nach Region kann das auch ein Thema werden. Also es braucht Wasser und es erzeugt Schmutzwasser. Das heißt, die Kläranlagen sind oft nicht so dimensioniert, dass die Hotels eigentlich ihr Wasser abführen können. Und dann ist natürlich im Wintertourismus das große Thema, wenn man über Klimawandel reden, Schneesicherheit, wo man einfach sagen muss, es ist auf lange Sicht sicher ein aussterbendes Geschäftsmodell. Die Frage ist nur, wann. Reden wir jetzt davon 15, 20 oder 30 Jahren. Aber sagen wir mal, in 50 Jahren schaut es mit dem Wintersport in Südtirol sicher schlecht aus oder wirklich dann nur noch oberhalb von 2000, 2500 Metern.
Jetzt sagen Sie ja, dass bei Südtirols Firmen oft das Problem ist, bei uns im Land, dass sie die ganz großen Trends wie Klimaschutz nicht so im Hinterkopf haben vielleicht. Beispiel Lidl Deutschland, das ist ein gutes Beispiel, zumindest was den Klimaschutz angeht, oder? Also die probieren da wirklich Gas zu geben.
Ja, sagen wir mal so, also die, also viele große Firmen geben nicht deshalb Gas, weil sie überzeugt sind,
sondern weil sie es müssen
zum Klimawandel beitragen wollen, sondern weil sie es müssen.
Ja.
Und das liegt zum Glück, also es liegt eigentlich nicht an den Firmen, das geht nicht von den Firmen aus, sondern das liegt eigentlich an der in den letzten Jahren sehr guten EU-Gesetzgebung und also die vor allem größere Firmen verpflichtet, eben zum Beispiel ihre Emissionen überhaupt transparent zu machen, was tun sie, um die Emissionen zu verringern. Seit neuestem müssen größere Unternehmen über 500 Mitarbeiter eben auch eine Klimarisikoanalyse machen. Also eigentlich sind das alles Verpflichtungen, die von der EU kommen. Viel hat auch mit dem CO2-Handel zu tun. Also energieintensive Firmen wie zum Beispiel Stahlfirmen, für die ist es einfach mittlerweile so teuer, CO2 zu produzieren, dass sie ihre Hochöfen elektrifizieren müssen.
Ja.
Das passiert, das ist aber nicht unbedingt Eigeninitiative. Was interessant ist, dass die Firmen, also die großen Firmen, die schlau genug sind, die antizipieren das und sagen, okay, wenn wir schon wissen, dass CO2 in Zukunft teurer wird oder CO2-Emissionen, dann bauen wir lieber gleich um, dann haben wir einen Wettbewerbsvorteil. Mhm. Und für die ist immer das Wichtigste, das hört man jetzt überall, Planungssicherheit. Also wenn die wissen, dass der CO2-Preis steigen wird, und dass das alle ihre Konkurrenten auch betrifft, dann ist es ihnen eigentlich egal. Also yeah. Die sind nicht umweltbewusst, sondern die machen das dann und können damit gut wirtschaften, weil sie halt unternehmerisch denken. Und in Südtirol hat man vielleicht diesen Geist jetzt noch nicht in allen Unternehmen mit drin, einfach weil man halt diese großen Trends sich vielleicht noch nicht so anschaut oder sich noch nicht bewusst ist, weil man eben kein großes Unternehmen ist, was in Zukunft auch auf sie zukommen wird, mit eben höhere Kosten für Emissionen, aber eben auch verpflichtende Klimarisikoanalyse.
Und hier wäre wieder die Politik gefordert, gell, ansonsten?
Ja, zumindest zu unterstützen. Ja. Ich meine, die Unternehmen sind erstmal für sich unabhängig, natürlich, das ist ja auch gut und notwendig. Aber ich glaube, in vieler Hinsicht bei den Unternehmen, aber das betrifft zum Beispiel auch die Gemeinden, könnte das Land sicher noch mehr unterstützen in Form von Informationen, Daten bereitstellen, ein bisschen schauen, was für Methoden gibt es denn zum Beispiel, um die Emissionen zu erheben. Also da könnte man sicher noch einiges tun.
Diese Frage an Klimaforscher Marc Zebisch muss da natürlich kommen. Ist das überhaupt machbar? Klimaneutral in 16 Jahren?
Ja, also man muss ganz klar sagen, für Südtirol ja. Also ja. Wir haben extra an der EURAG, das habe nicht ich geleitet, aber das Institut für Erneuerbare Energien, eine Studie gemacht, die eben tatsächlich zumindest für die großen Emissionen, Verkehr, Heizen und so weiter, das ausrechnet, wie kann man dorthin kommen, und man kann dorthin kommen. Mhm. Also das ist erstmal ganz wichtig zu wissen, eben weil Südtirol jetzt nicht sowas wie Kohleindustrie hat. Also das wäre eine bisschen eine Herkulesaufgabe. Aber wir müssen ja nur, sage ich jetzt mal, den Verkehrssektor runterbringen, und da gibt es E-Mobilität und öffentlichen Nahverkehr. Heizen haben wir die Technologie und da gehen die Emissionen schon auch runter. Mit der Landwirtschaft ist es ein bisschen schwieriger, aber die Landwirtschaft ist da auch ein bisschen ausgeklammert, wenn es um Klimaneutralität geht.
Weil
man eben davon ausgeht, dass die nicht auf Null kommen können.
Ah, okay.
Und dass die Emissionen dann über andere natürliche Quellen wieder absorbiert werden. Zum Beispiel Südtiroler Wälder speichern auch Kohlenstoff, nehmen Kohlenstoff auf. Und wenn man die so bewirtschaftet, dass sich diese Fähigkeit, Kohlenstoff aufzunehmen, noch verstärkt, kann man das in gewisser Weise kompensieren. Dass also die Landwirtschaft noch ein bisschen Restemissionen hat, dann muss es sich aber auch ändern. Also das heißt nicht, die Landwirtschaft kann so weitermachen.
Das heißt anders füttern oder was heißt das konkret?
Na gut, also jetzt kann man mal anfangen, eben wenn wir sagen, die Hauptemissionen in der Landwirtschaft kommen aus der Viehwirtschaft, muss man also dort was tun, das ist schon mal klar. Natürlich könnte man jetzt am einfachsten sagen, die Viehanzahl reduzieren. Weniger Vieh, weniger Emissionen. Es würde aber auch natürlich schon helfen, die Milchleistung zu reduzieren, indem man eben weniger Kraftfutter zufüttert und mehr Heu füttert. Dann habe ich einfach schon mal, habe ich geringere Milchleistung, produziert geringere CO2-Emissionen, und mir fallen die ganzen indirekten Emissionen weg, die im Moment gar nicht eingerechnet werden bei der Landwirtschaft, die bei der Kraftfuttererzeugung entstehen. Das muss man vielleicht auch sich noch bewusst machen. Also wenn wir von den 17-18% Landwirtschaft rechnen, dann haben wir alles, was nicht in Südtirol entsteht, gar nicht mit eingerechnet. Also man könnte was machen, eben mehr Heu, weniger Kraftfutter. Irgendwie muss man mit der Viehzahl runtergehen. Das würde natürlich alles funktionieren, und das, ich verstehe die Landwirtschaft, dass denen wichtig ist, wenn die Landwirtschaft mehr gewertschätzt würde, das heißt höhere Preise für die Produkte. Also die Bauern sollen ja nicht weniger verdienen am Ende. Und auch Wertschätzung, auch finanziell, für die Leistungen, die die Landwirte bei der Pflege der Naturlandschaft leisten.
Allerdings. Wie wird jetzt aber ganz konkret unsere Zukunft ausschauen? Werden wir noch öfters das Wetter richtig zu spüren bekommen, um es salopp zu sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also da muss man sagen, wir sind einfach erst am Anfang, und wir haben ja um uns herum schon extreme Ereignisse gesehen, die auch massive Schäden angerichtet haben, wenn man an Deutschland zum Beispiel denkt, die große Flut, wo 180 Menschen gestorben sind, oder letztes Jahr im August war ein Drittel der Landesfläche Sloweniens überflutet mit mehreren Milliarden Euro Schaden. Wir hatten das Sturmtief in Griechenland, was dann Libyen betroffen hat, wo 10.000 Menschen gestorben sind. Also es wird auf jeden Fall intensiver werden, und wir werden wahrscheinlich in den nächsten 10, 15 Jahren, oder steigt zumindest die Wahrscheinlichkeit auch von Großereignissen in Südtirol. Davon muss man einfach ausgehen. Also dafür haben wir außenrum zu viel gesehen, was tatsächlich auch schon passiert ist.
Unterm Strich bedeutet das allerdings auch, wir alle müssen damit lernen, umzugehen, oder? Und damit auch zu leben.
Ja, also ich versuche das immer mit einer Prognose zu vergleichen, die ein Arzt gibt. Also im Prinzip muss man sich vorstellen, eigentlich ist der Klimawandel wie eine chronische Krankheit, die wir selbst verursacht haben. Zum Beispiel der Raucher. Der hat Raucherhusten und die Lunge schaut schon schlecht aus. Das heißt, er wird auch nicht mehr gesund werden. Also wir werden den Klimawandel nicht zurückdrehen können, das ist völlig unmöglich. Aber er kann damit noch gut leben und kann auch vielleicht viele Jahre gut leben, wenn er eben seinen Lebenswandel umstellt, wenn er eben aufhört zu rauchen, mehr Sport macht, sich gesunder ernährt. So ähnlich kann man sich das eigentlich vorstellen.
Wenn ich dieses Sonntagsfrühstück zusammenfasse, jeder Einzelne kann nicht ganz so viel tun, wenn es um den Klimaschutz geht insgesamt. Es geht um das Wir, also wir gemeinsam mit Hilfe der Politik auch. Vor allem, oder?
Kann man das absolut, so sagen? Das kann man absolut so sagen. Was auch ein bisschen Mut machen soll, vielleicht, weil es eben heißt, nicht ich allein muss die Welt retten, das geht ja gar nicht. Ja. Sondern ich muss eben mit anderen zusammen und der Politik den Auftrag geben, den Klimawandel in Schach zu halten.
Wenn Sie als Forscher jetzt in die Zukunft schauen, als Forscher, was wünschen Sie Südtirol?
Ja, ich wünsche Südtirol eigentlich, dass es sein Potenzial nutzt, weil wir haben wirklich die denkbar beste Ausgangssituation, auch in Europa, dass wir eben vom Klimawandel nicht ganz so stark betroffen sind wie zum Beispiel Süditalien, dass wir so eine intakte Natur haben, wenn wir die pflegen, die uns auch vor dem Klimawandel schützt, eben zum Beispiel der Schutzwald. Und ich hoffe, dass wir dieses Potenzial erkennen und eben nicht einfach weiter so oder alles noch größer machen wollen, sondern dass wir wirklich versuchen, vielleicht noch nicht mal den Status zu halten, sondern wieder ein bisschen mehr in Einklang mit der Natur leben und so für uns alle eine lebensfreundliche Zukunft schaffen.
Wenn Sie jetzt in Ihre Zukunft schauen, was wünschen Sie sich selbst hier in Südtirol?
Dass wir nicht in so eine Polarisierung reingeraten, wie man es jetzt anderswo sieht, dass eben dann auf einmal Rechte gegen linke Parteien sind und auf einmal wieder Klimaskeptiker aufkommen oder Leute, die Angst haben, ihren Wohlstand zu verlieren. Also ich hoffe für mich persönlich, weil ich auch hier wohne, dass wir wirklich diesen Gemeinschaftssinn, der in Südtirol eigentlich da ist, dass wir den in dieser Situation nicht verlieren, sondern den sogar nutzen können.
Mhm. Und Sie bleiben erstmal Südtirol treu, oder? Da gibt es keine Pläne.
Ich bleibe erstmal Südtirol treu.
Dann fehlt eigentlich nur mal eins hier bei uns, unser Abschlussspiel. Mein Satz, dein Satz, also einfach meine Sätze komplettieren. Mhm. Klimaforscher zu sein bedeutet mir,
Verantwortung zu übernehmen.
Wenn ich an unsere Umwelt denke, dann?
Dann wird mir warm und kalt ums Herz gleichzeitig.
Ich liebe?
Ich liebe Apfelkuchen.
Äpfelstrudel oder?
Ja, Strudel.
Strudel.
Mit Streusel.
Südtirol ist für mich?
Südtirol ist für mich eine intakte Landschaft und intakte Gesellschaft, die aber ein bisschen auf dem Scheideweg steht.
An meiner Arbeit bei der EURAG mag ich nicht
die Bürokratie.
Am liebsten lese ich
Amerikanische Autoren.
Wenn ich richtig grantig bin, dann?
Dann bin ich lieber für mich allein, damit ich keinem zur Last fall.
Wer die Umwelt schützen will, soll?
Soll nicht denken, er ist allein.
Besonders lustig finde ich.
Besonders lustig finde ich Kinder, auch wie die auf Klimawandelinformationen reagieren.
Beispielsweise, was fällt Ihnen da ein?
Na, ich habe neulich einen Vortrag gegeben vor Grundschülern und das war wirklich lustig, weil die erstmal haben sie alle die Hand hochgehoben. Es ging wirklich über eine Stunde lang und zum Beispiel einer hat gesagt, ja, wenn die Erde wie von so einer Treibhausschicht umgeben ist, warum machen wir da nicht einfach ein Loch rein? Oder ist es zu gefährlich? Und dann hat die Nachbarin gesagt, aber da ist doch schon ein Loch in der Atmosphäre. Und hat also das Ozonloch gemeint. Also so Sachen sind wirklich auch lustig.
Cool. Die Südtiroler sind?
Gesellig und naturverbunden.
Das letzte Mal geweint habe ich.
Oh, schon lange her. Beim Tod meines Wellensittichs.
Und ich werde auch weiterhin?
Ich werde auch weiterhin optimistisch sein, dass wir das zusammen schaffen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Marc Zebisch in Feuer und Flamme. Das letzte Wort hier bei mir gehört immer meinen Gästen, also auch Ihnen. Bitteschön.
Na, eigentlich will ich mich nur bedanken, ehrlich gesagt, dass ich zu der Sendung eingeladen werde, weil ich glaube, eben wirklich wichtig ist, dass man eben auch in den Zeiten, wo sowas wie Ukraine-Krieg oder Gaza-Konflikt, dass man eben an dieses Thema weiterdenkt, weil wie gesagt, man kann es nicht zur Seite legen und sich anderen Dingen widmen, sondern im Hintergrund bleibt es bestehen. Darum finde ich wichtig, dass wir das alle gemeinsam in unseren Köpfen halten, dann auch ins Handeln kommen.
Wirklich ein Mann, der Südtirol mittlerweile sehr ins Herz geschlossen hat. Marc Zebisch, Chefklimaforscher an der EURAG in Bozen.
Im nächsten Sonntagsfrühstück, kurzer Blick voraus noch, da freuen wir uns auf den Herrn Cordula Grün, auf den erfolgreichen österreichischen Musiker Josch, der im nächsten Sommer auch bei uns hier in Südtirol live Station macht.
Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.